Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Herzlich willkommen zur Sendung Kontrovers, sagt Ihnen heute Morgen Bettina Klein im Studio. Ein Gesetz ist bereits vergangenes Jahr in Kraft getreten und vergangene Woche vom Bundesgerichtshof bestätigt, ja konkretisiert worden. Es regelt die Unterhaltszahlungen für geschiedene Ehepartner und Kinder aus früheren Beziehungen neu. Es gibt, kurz gesagt, Kindern, egal aus welcher Verbindung, Vorrang vor den Leistungen für frühere Partner. Und das ist die Absicht und gewollt vom Bundesjustizministerium. Kritiker des Gesetzes lasen und lesen es anders. Es benachteilige geschiedene Frauen und Scheidungskinder. Es erleichtere die Entscheidung, die bisherige Familie zu verlassen und eine neue zu gründen, weil das unter dem Strich nun finanziell gefördert werde. Befürworter interpretieren es so: Die Eigenverantwortung werde gestärkt, geschiedene Partner, und es sind in der Regel Frauen, auf die das zutrifft, können sich nicht mehr in der gleichen Weise wie bisher auf Unterhaltszahlungen verlassen, sondern müssen sich bald wieder finanziell auf eigene Füße stellen. Und das Gesetz passe sich nur einer Entwicklung an, die sowieso vorhanden ist. Frauen sind viel öfter als früher berufstätig, auch wenn sie Kinder haben, und immer mehr Ehen werden geschieden, auch wenn Kinder da sind. Insofern steht das neue Unterhaltsrecht also auch als eine Chiffre für sich verändernde Rollenmodelle, ein sich veränderndes Frauen- und Familienbild. Und auch darüber wollen wir heute diskutieren. Familie, Kinder, Partnerschaften, wer profitiert vom neuen Unterhaltsrecht? Und ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Isabel Götz ist uns zugeschaltet aus München. Sie ist Richterin am Oberlandesgericht München und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Familiengerichtstages. Guten Morgen, Frau Götz.
Guten Morgen, Frau Klein.
Zugeschaltet aus Hildesheim ist Eva Möllring, CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ich grüße Sie, Frau Möllring.
Guten Morgen, Frau Klein.
Und aus Marburg zugeschaltet ist uns Ulrich Müller vom Bundesverband Väteraufbruch für Kinder, einstmals gegründet in erster Linie, um Hilfe und Selbsthilfe in Fragen von Sorgerecht und Umgangsrecht zu gewährleisten. Guten Morgen, Herr Müller.
Guten Morgen, Frau Klein.
Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, können sich natürlich wie immer an dieser Diskussion beteiligen. Sagen Sie uns Ihre Meinung, schildern Sie uns vielleicht eigene Erfahrungen oder diejenigen in Ihrem Familien- und Bekanntenkreis. Einige Hörermeinungen haben uns heute Morgen per Anrufbeantworter bereits erreicht und wir hören mal kurz hinein.
Ja, schönen guten Tag, Juliane Putzhaken aus Hamburg. Ich finde diese neue Regelung zutiefst ungerecht, gerade für die Kinder, weil wenn ich mir vorstelle, dass die Eltern sich trennen, dann haben die Kinder eh schon das Problem, dass sie sich lange streiten, dass eine schlechte Stimmung ist zu Hause. Dann ist der Vater, im Zweifelsfall der Vater weg, die Mutter muss lange arbeiten und die Kinder verschwinden im Hort. Also ich kann mir das für meine Kinder überhaupt nicht vorstellen, dass die da irgendwie heil rauskommen, wenn sie plötzlich gar keinen mehr haben als Ansprechpartner, weil die Mutter erst abends um 7 nach Hause kommt, dann völlig fertig ist, die Kinder irgendwie ins Bett bringt und wo ist, wenn sie dann alles hinter sich hat.
Guten Tag, mein Name ist Maximilian Eberl aus Speyer. Ich bin selber Betroffener, ich lebe in Trennung und habe eine 10-jährige Tochter und bezahle im Moment eine ziemlich große Summe, freiwillig. Die frühere Regelung hat sehr oft Männer in eine Situation getrieben, dass sie praktisch schlechter als Hartz IV gelebt haben, obwohl sie gearbeitet und gut verdient haben.
Mein Name ist Fäuser. Ich halte es für vollkommen richtig, dass dieses Gesetz geändert wurde. Ich habe oft den Eindruck gehabt, obwohl ich da nun gegen meine Geschlechtsgenossin Partei ergreife, dass ein geschiedener Mann als vorgezogene BFA behandelt wird.
Herr Storo aus Hemming aus Schwieberdingen. Ich finde es ganz schlecht, das neue Gesetz. Ich denke, die Frau, die als erstes den Mann geheiratet hat, die ging davon aus, dass er ihr Leben lang treu sein würde. Und in diesem Vertrauen hat sie die Kinder gekriegt. Wenn der Mann sich dann absetzt und die zweite Frau ihn heiratet, dann weiß sie schon, dass sie sich auf einen einlässt, der schon Kinder hat. Meiner Ansicht nach müsste der Vater weiterhin die erste Frau so unterstützen, dass sie sich um die Kinder kümmern kann, und zwar mehr, als es ihr jetzt zugestanden wird.
Viele Punkte angesprochen von unseren Hörerinnen und Hörern heute Morgen, die wir sicherlich im Verlauf der Sendung noch durchgehen werden. Sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen meinen zutiefst ungerechtes Gesetz, die anderen finden, es war längst an der Zeit. Und sie sind weiterhin aufgerufen, hier anzurufen. Unter der Rufnummer 00800 4464 4464 können Sie in der Sendung Kontrovers heute Ihre Meinung sagen. Ich würde gerne die erste Runde beginnen mit einer ersten Frage an Isabel Götz. Der Deutsche Familiengerichtstag hat dieses neue Unterhaltsgesetz mit vorbereitet und befürwortet es in der jetzigen Fassung auch. Die Süddeutsche Zeitung titelte am Tag nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vergangene Woche, dass das Urteil ja bestätigt hat und auch konkretisiert in einigen Punkten, kurz und bündig, weniger Geld für geschiedene Mütter. Ist das ein Ergebnis, das Sie angestrebt haben, als Sie das Gesetz vorbereitet haben, oder ist es eines, das Sie billigend in Kauf genommen haben?
Dieses weniger Geld für geschiedene Mütter, das geistert jetzt natürlich seit dem Urteil durch die Presse und es klingt so, als habe eine Verschärfung dahingehend stattgefunden, dass die Mutter jetzt mit auftauchender dritten Kerze auf dem Geburtstagskuchen ganztags arbeiten gehen muss. So ist es nicht. Vielleicht können wir mal kurz den Ausgangspunkt uns nochmal anschauen. Früher war ja im Gesetz eine unterschiedliche Regelung für verheiratete Mütter und Mütter, die ein Kind hatten, aber nicht verheiratet waren. Letztere durften 3 Jahre das Kind betreuen, haben so lange Unterhalt bekommen und danach nur im extremen Ausnahmefall. Bei ersteren stand zwar nicht im Gesetz, aber die Rechtsprechung hat es entwickelt, dieses 0815-Modell, also keine Erwerbstätigkeit bis zum 8. Lebensjahr und dann allmählich Vollzeit bis zum 15. Das ist nun geändert worden, weil das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, diese Unterscheidung zwischen nicht-ehelichen und ehelichen Kindern ist verfassungswidrig. Zu Recht, die müssen gleich behandelt werden. Kinder können ja nun nichts für den Status ihrer Eltern. Und daraufhin wurde das Gesetz so geändert, dass jetzt sowohl bei verheirateten als auch bei nicht verheirateten Müttern zunächst ein Unterhalt für 3 Jahre ohne Wenn und Aber vorgesehen ist und danach hat man im Prinzip, wir nennen das eine Erwerbsobliegenheit, also muss wieder arbeiten gehen, aber nicht Vollzeit, sondern es gibt einen gestuften, einen langsamen Übergang, der nicht mehr starr am Alter des Kindes festgemacht wird, sondern an verschiedenen, Positionen, die man für die jeweilige Familie abklopfen muss. Also ist eine Kinderbetreuung da? Wie weit ist der Weg der Mutter zur Arbeit? Was kann sie überhaupt arbeiten? Wie flexibel sind ihre Arbeitszeiten? Das ist ein ganzer Strauß von Punkten, die man sozusagen prüfen muss und dann zusammensetzt. Und dann hat man die Entscheidung in diesem konkreten Einzelfall, die aber natürlich nicht in jedem Fall lautet, Vollzeit ab dem 3. Lebensjahr. Das ist völlig falsch.
Eva Möhring in Hildesheim, CDU-Bundestagsabgeordnete. Sie waren eine der Kritikerinnen dieses Gesetzes, haben sich dann bei der Abstimmung enthalten. Das Gesetz und das BGH-Urteil vergangene Woche ist für betroffene Frauen, denn es sind in der Mehrzahl Frauen, hart und für betroffene Männer erfreulich. Bringen Sie es auf diesen Nenner?
Ob ich es auf den Nenner bringe? Ja. Ja, das kann man so schon sagen. Also es gab 2 Gründe für das neue Unterhaltsrecht. Der eine war der, dass Väter sich dagegen gewehrt haben, viel und lange zu bezahlen. Das heißt, die Väter sollten entlastet werden. Und der zweite Punkt war der, den Frau Götz eben schon erwähnt hat, dass es eine unterschiedliche Behandlung von geschiedenen und unverheirateten Müttern gegeben hat, wobei sich die Situation der unverheirateten Mütter immer weiter verbessert hatte und jetzt auf diesem Niveau gelandet war. Man hätte aber natürlich auch die Situation der unverheirateten und der geschiedenen Mütter unisono verbessern können gegenüber den Vätern. Das wäre schon eine Möglichkeit gewesen. Ich habe mich gegen das Gesetz gewandt, weil ich es nicht einsehe, dass eine neue Familie, die der Vater, der Geld verdient, gründet, eventuell finanziell besser gestellt wird als die erste. Das hat die eine Zuhörerin eben auch sehr deutlich gesagt. Wenn man das Vertrauen hat, dass man mit jemandem ein Kind bekommt und die Ehe lebenslang hält, dann wird dieses Vertrauen eben massiv enttäuscht. Und das war übrigens der Gesichtspunkt, den die Rechtsprechung bis dahin jahrelang ihren Urteilen zugrunde gelegt hat.
Ulrich Müller, vom Väteraufbruch für Kinder. Die Politik hat im Ergebnis die Väter entlastet, die vor oder in einer weiteren Ehe oder vor einer neuen Familiengründung stehen. Kann man das so sagen?
Ja, sicher.
Und das ist
naja, es ist eine Verwirklichung von, eine Umsetzung von 3 grundlegenden Wertentscheidungen unserer Verfassung, die das Bundesverfassungsgericht auch so ausgedrückt hat. Erstens, Sie haben es bereits erwähnt, die Gleichstellung von nicht-ehelichen und ehelichen Kindern. Die sollen in keiner Weise gegeneinander differenziert werden. Die zweite Wertentscheidung ist, dass die Doppelverdiener-Ehe, auch das Leitbild der Doppelverdiener-Ehe in gleicher Weise geschützt ist, wie das klassische Modell. Der eine bringt das Geld, der andere kümmert sich um Haus und Kinder. Und die dritte Entscheidung ist, dass auch die zweite Ehe genauso unter dem Schutz der verfassungsrechtlichen Ordnung steht wie die erste Ehe. Ich darf den beiden Damen, den meinen Gesprächspartnerinnen, auch nochmal entgegenhalten, wenn man sagt, dass hier Vertrauen schützenswert ist. Seit der Scheidungsreform von 1978 konnte eine Frau, gerade wenn sie weniger verdient hat oder gar nichts verdient hat, doch ohne Risiko für ihren Lebensunterhalt einen Mann, mit dem sie Kinder hatte und der darauf vertraut hatte, dass sie sein Leben lang hält, verlassen, mit dem Unterhaltsanspruch wieder zu einem anderen gehen, dort eine neue Ehe gründen. Das gibt's doch seit mehr als 30 Jahren. Hier wird einfach für die klassischen Arbeitsteilungen, die klassische wirtschaftliche Arbeitsteilung in den Ehen, wird einfach, ich darf mal so sagen, eine Art Gleichberechtigung, eine Art Waffengleichheit oder sowas wiederhergestellt.
Frau Möhring?
So war es eben nicht. Die Frau hat ja den Unterhaltsanspruch verloren, wenn sie mit einem neuen Partner zusammengelebt hat. Und wenn das der Grund für die Scheidung war, schon erst recht, dann hat sie ihn gar nicht erst bekommen. Mhm. Und im Übrigen hatte ja vorher die Frau schon nur so lange und so weit den Unterhaltsanspruch, wie sie das Kind erziehen musste. Sie war vorher schon zur Erwerbstätigkeit verpflichtet, ganz klar. Nur die Rechtsprechung hat eben, wie Frau Götz das eben gesagt hat, diese Altersstufen herausgebildet. Aber die sind im Laufe der Zeit immer mehr abgesunken. Zum Beispiel in dem Bereich, wo ich lebe, im OLG Celle. Da wurde die Erwerbsobliegenheit der Frau viel früher angesetzt. Und viele Frauen haben ja auch Geld verdient, wenn die Kinder in der Kindertagesstätte waren. Und das wurde dann eben angerechnet. Also insofern hätte die Rechtsprechung an sich auch ohne gesetzliche Änderung diese Grenzen von alleine runterziehen können.
Ich würde gerne mal
durchaus im Rahmen des Gesetzes.
Ich würde gerne mal einen Punkt ansprechen.
Ich sprach nicht von einer zweiten Ehe, sondern Sie wissen, dass es Fälle gegeben hat. Da waren jemand 8 Jahre lang war, die Ehe hat 8 Jahre gedauert, dann zog die Frau zu einem neuen Partner und lebte mit diesem 30 Jahre bereits zusammen, nicht verheiratet zusammen. Nein. Und unverändert hat der Bundesgerichtshof eine Unterhaltsverpflichtung des ehemaligen Ehemanns bejaht.
Nein.
Doch, so war das.
Widerspruch, das klären wir kurz noch auf.
Im Leitartikel der FAZ dazu.
Frau Götz darf noch mal kurz erwidern.
Also ganz kurz auf die juristische Schiene gezogen. Ein Unterhaltsanspruch, den ich habe, wenn ich heute mich von meinem Mann scheiden lasse, fällt weg, wenn ich den nächsten Mann heirate. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich mir denke, ich bin so schlau und heirate nicht, damit er nicht wegfällt, sondern ich lebe einfach so mit einem anderen Mann zusammen, dann habe ich irgendwann meinen Unterhaltsanspruch verwirkt, wegen dieser neuen Lebensgemeinschaft, die sozusagen an die Stelle der Ehe getreten ist. Und das tut sie nicht sofort. Man sagt, man wartet ein bisschen zu, ob diese Lebensgemeinschaft sich verfestigt. Und da geht die Rechtsprechung normalerweise von 2 bis 3 Jahren aus, wenn man zusammenlebt, als Paar auftritt, in den Urlaub fährt, vielleicht noch gemeinsame Kinder hat oder ein gemeinsames Haus baut, dann ist der Unterhaltsanspruch gegen den vormaligen Ehemann weg wegen Verwirkung. Also 30 Jahre mit einem neuen Partner in Lebensgemeinschaft leben und dann noch einen Unterhaltsanspruch haben, das würde mich jetzt überraschen.
Ich würde gerne ein bisschen bei der jetzigen Rechtsprechung kurz bleiben, also beim Urteil des BGH. Es ist jetzt mehrfach das Stichwort gefallen, das Bundesverfassungsgericht hat ja seinerseits ein Urteil gefällt, weshalb sich der Gesetzgeber dann auch genötigt sah, dieses neue Unterhaltsrecht zu schaffen. Und da ging es darum, Sie haben es gerade kurz angedeutet, ich würde es für die Hörer gerne nochmal klar machen, da ging es darum, dass Kinder aus nicht-ehelichen und aus ehelichen Beziehungen nicht unterschiedlich behandelt werden dürfen. Meine Frage war, dieses Gesetz oder diese Konsequenz, die man daraus gezogen hat, jetzt alternativlos oder hätte man eben auch zum Beispiel Müttern, eben die nicht verheiratet waren, die Möglichkeit einräumen können, eben im Zweifel länger zu Hause zu bleiben, wie eben das früher bei verheirateten oder dann geschiedenen Müttern eben auch der Fall war?
Ja, diese Frage ist diskutiert worden, aber da hat man dann eben sich für die Lösung entschieden, 3 Jahre sicher und also sicher Unterhalt und dann einen langsamen gestuften Übergang in eine Erwerbstätigkeit, weil einfach junge Frauen zunehmend mehr im Beruf geblieben sind. Auch bei mir als Richter, ich habe es oft erlebt, dass viele Frauen gesagt haben, Frau Götz, ich würde ja furchtbar gerne nicht mehr am 1. des Monats aufs Konto schauen müssen und hoffen müssen, dass er überweist und dass er vielleicht alles überweist. Aber im Moment kann ich halt meinen Lebensunterhalt noch nicht selber erwirtschaften. Also auch diese Tendenz, durchaus selbstständig sein zu wollen. Viele Frauen stellen ja, die überwiegende Zahl der Scheidungsanträge wird ja auch von Frauen gestellt. Die war da und die war sichtbar. Und deswegen, denke ich, hat man sich für diese 3 Jahre entschieden, mit der Maßgabe, dass sich danach der Unterhaltszeitraum natürlich verlängern kann, aus Gründen, die in der Person des Kindes liegen. oder in der Person der Mutter. Und bei den Gründen, die in der Person der Mutter liegen, muss ich als Richter natürlich auch schauen, gibt es da ein Vertrauen, das in der Ehe aufgrund der vorhandenen Absprachen oder einfach des tatsächlich gelebten Lebens entstanden ist und das ich schützen muss und weswegen ich dieser Mutter nun erlauben kann und sogar muss, nur ganz eingeschränkt erwerbstätig zu sein. Also diese Möglichkeiten haben wir.
Frau Möhring, aber das ist einfach parteipolitisch umstritten. Das ist ganz einfach. Ich habe hier im Ausschuss gesessen und habe das diskutiert. Und die Sozialdemokraten wollten die 3 Jahre. Wir hätten gerne den Unterhaltsanspruch verlängert und erhöht, sowohl für die Geschiedenen als auch für die nicht verheirateten Müttern. Aber das wollten die Sozialdemokraten nicht mitmachen. Und wir haben jetzt im Gesetz drin, und das muss man immer ganz deutlich sagen, dass der Unterhaltsanspruch mindestens 3 Jahre nach der Geburt gilt. Eben. Und in diesem mindestens, das haben wir mit sehr viel Bewusstsein eingeführt, obwohl es nur ein kleines Wort ist, ja, steckt eben, dass wir durchaus eine Verlängerung für sinnvoll halten. Nur, dass eben diese Verlängerung im Einzelfall geprüft und auch begründet werden muss. Und jetzt jeder Fall ist eben anders. Ja, es gibt ja wirklich Fälle, wo nach 3 Jahren also volle Erwerbstätigkeit ohne Zweifel möglich ist, wo alle Konstellationen so hervorragend sind, dass das geht und auch gewollt ist.
Richtig.
Aber es gibt eben auch viele, da ist das nicht möglich. Allein schon, wenn man dran denkt, dass manche ja auch mit 3 Kindern plötzlich alleine dastehen, die ja, ganz unterschiedliche Betreuungsformen nutzen könnten, die aber alle eben ziemlich aufwendig sind.
Ich würde gerne an der Stelle nochmal das zuspitzen auf den Begriff, der jetzt auch durch die Medien gegangen ist, sogenannter Betreuungszwang für Scheidungskinder. Das heißt, wenn Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind ab dem Alter von 3 Jahren, dann muss die öffentliche Betreuung auch genutzt werden, damit die Mutter wieder voll oder mehr arbeiten kann als bisher. Das sagen die Verteidiger der jetzigen Rechtslage. Das ist ja auch gut so fürs Kind. Besser öffentliche Erziehung, als es entsteht ein kleiner Haustyrann. Da wird eine pädagogische Zielsetzung ja impliziert, die mit dem Unterhaltsrecht streng genommen ja erstmal gar nichts zu tun hat.
Frau Klein,
Moment,
jetzt mal kurz, Herr Müller.
Das ist wirklich, Frau Klein, das ist die weitestgehende Konsequenz dieses Gesetzes. Ich habe die Pressemitteilung da vom BGH von diesem letzten Urteil vor ein paar Tagen da vor mir. Und das kann man wirklich nochmal zitieren. Dass der Gesetzgeber, so ich zitiere, hat mit der Neugestaltung des nahelichen Betreuungsunterhalts für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres den Vorrang der persönlichen Betreuung durch die Eltern gegenüber einer anderen kindgerechten Betreuung aufgegeben. Das ist die langfristigste, die bedeutsamste Folge dieses Gesetzes und die kann man nur sagen, die ist für das allgemeine Wohl sehr gut, aber überfällig. Es ist Abschied von Mutti, das kann man mal von der Nur-Mutti, von der Vollzeit-Mutti, das ist da drin und das ist bitter für Frauen, die 20, 30 Jahre jetzt älter sind als die Frauen, über die wir sprechen, also Frauen 50 und 60, denen dieses Gesetz gewissermaßen durch die Blume zu verstehen gibt, dass sie falsch gelebt haben. Das ist bitter.
Aber die Frage Abschied von Mutti, ob das wirklich jetzt nur gut ist, das ist ja noch diskussionswürdig.
Der Gesetzgeber hat sich da entschieden. Und das ist, ich meine, Sie betonen immer, was die Richter machen können. Es wird aber auch andere Richtergenerationen gibt es, die werden eben diese Möglichkeit auch haben, dass man dieses Gesetz eben auch flexibel an die gesellschaftliche Weiterentwicklung anpassen kann.
Okay, ja, Herr Müller, jetzt haben nochmal Frau Götz und Frau Möhring gelegen.
Ja, es ist ja nun wirklich überhaupt nicht so, dass mit diesem Gesetz irgendeine Wertentscheidung darüber getroffen wurde und wird, was zum Beispiel ein Paar gemacht hat, die 30 Jahre lang bewusst gesagt haben, der eine bleibt daheim und erzieht die Kinder und der andere geht arbeiten, wer jetzt auch immer was macht. Also ich habe im Anfang des letzten Jahres 3 oder 4 Fälle gehabt, wo es um Unterhaltsansprüche betreuender Väter gegen die Mütter ging. Das ist immer noch die Seltenheit, aber es gibt's ja nun auch. Man trifft also keine Wertentscheidung, sondern wenn ein Paar sagt, wir haben das so gemacht, wir haben es 30 Jahre lang so gemacht oder 35 und die Frau ist jetzt 55 und die Ehe ist zu Ende, sage ich ja nicht, jetzt habe ich das neue Gesetz und du gehst ab morgen Vollzeit arbeiten, weil deine Kinder erwachsen sind. Da gibt es Vertrauensschutzgesichtspunkte, Übergangsregelungen, sowas halte ich schlicht für ausgeschlossen. Und dass man künftig die Entscheidung getroffen hat, dass der Vorrang der persönlichen Betreuung vom Gesetzgeber aufgegeben worden ist. Das bedeutet ja wiederum nicht, dass es heißt, der Dreijährige muss jetzt ab dem Geburtstag, dem 3. einpassieren in eine Vollzeit-Fremdbetreuung.
Sie hören die Sendung Kontrovers im Deutschlandfunk. Familien, Kinder, Partnerschaften. Wer profitiert vom neuen Unterhaltsrecht? Das ist unser Thema heute Morgen. Frau Paulsen aus Esslingen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, ich wollte sagen, Also ich habe meinen Mann geheiratet vor 11 Jahren. Habe ich mich immer selber gut versorgt. Bin Ergotherapeutin. Ich habe meine Traumarbeitsstelle gehabt in meinem Traumarbeitsbereich und ich habe diese Arbeit sehr gerne gemacht und habe es gut für mich sorgen können. Ich habe meinen Mann kennengelernt, den ich sehr liebe, und wir haben beschlossen, Kinder zu bekommen, also heiraten, Kinder zu bekommen. Ich habe Erziehungspause gemacht, wir haben in Berlin gelebt. Ich wollte auch wieder anfangen zu arbeiten. Und wir haben uns mein Mann wurde versetzt. Wir haben uns beide entschieden, dann nach Esslingen hierher zu ziehen. Ich habe meine Traumarbeitsstelle aufgegeben. Ich habe mich entschieden. Ich habe jetzt auch eine Arbeitspause von 8 Jahren.
Das heißt, Sie sind seit 8 Jahren zu Hause und betreuen erziehende Kinder.
Ich habe ja zwischendurch nur Kurse gegeben, aber das war halt alles in Berlin. Wir haben uns entschieden, hierher zu ziehen, weil es nicht anders möglich war. Und ich habe, wie gesagt, alles aufgegeben. Bei uns steht jetzt nicht an, dass mein Mann sich trennt. Ich habe es aber bei vielen anderen mitbekommen, die auch alles aufgegeben haben, zu ihrem Mann gezogen sind oder was auch immer. Und ich finde, das muss man einfach mit berücksichtigen. Was hoffentlich nie passieren würde, wenn es auseinandergehen würde. Zum Beispiel, muss auch gar nicht an mir liegen, zum Beispiel, wenn es an meinem Mann liegen würde, oder liegt immer an beiden, naja, egal.
Würden dann befürchten, nach dem neuen Recht zu wenig Unterhalt zu bekommen?
Ich habe 3 Kinder aus, und wenn ich arbeiten, wenn ich, also es geht ja nicht darum, dass ich nicht arbeiten will. Ich arbeite sehr viel ehrenamtlich, aber ich finde es einfach, ich könnte nie wieder in meinem Beruf arbeiten so. Habe auch nie wieder, also die Arbeitsstelle, die ich hatte, die gibt es einfach ganz selten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ich finde, das muss man einfach berücksichtigen, dass meistens die Frauen ganz viel aufgeben.
Okay, vielen Dank für den Anruf, Frau Pausen. Ich würde gerne in die Runde geben. Frau Götz, das ist ein Beispiel einer Frau, die sich möglicherweise Sorgen macht, dass, wenn es zu einer Scheidung kommt, sie schlechter dasteht als vorher.
Aber da verliert man jetzt eines aus dem Auge. Im Recht des nachehelichen Unterhalts gibt es nicht nur den Betreuungsunterhalt. Das war der, über den wir gesprochen haben, wegen Kinderbetreuung. Sondern ein geschiedener Ehepartner kann vom anderen auch Unterhalt verlangen, weil er krank ist oder weil er zu alt ist wieder zum Arbeiten oder weil er keine Arbeit findet, den sogenannten Arbeitslosenunterhalt. Und selbst wenn jetzt mal unterstellt, die Frau Paulsen, machen wir einen fiktiven Fall, es kommt zur Trennung und zur Scheidung, eine Stelle fände und diese Stelle entsprechend niedrig dotiert wäre, weil sie eben diesen tollen Job in Berlin zurückgelassen hat und es einen vergleichbaren in Esslingen nicht gibt und für sie nie geben würde, dann müsste ihr Mann ihr diesen Nachteil, der ja daraus entsteht, im Wege eines, wir nennen des Aufstockungsunterhalts, ausgleichen. Und zwar, wenn sich dieser Nachteil von der Frau Paulsen nicht selber ausgleichen lässt, indem sie irgendwann mal so eine Stelle kriegt, auch, denke ich, ohne jede Frist.
Und das ist auch ganz genauso geblieben wie früher, oder?
Da hat sie überhaupt...
Es ist eben die Frage, welche Berufstätigkeit überhaupt zumutbar ist für Frau Paulsen.
Klar.
Und da hat sich auch noch eine Verschärfung ergeben. Aber ich darf auch noch mal darauf hinweisen, dass wir ja extra noch mal...
Ganz kurz mit dieser Verschärfung, darf mal kurz ausreden, bitte.
Dass wir ja extra in den Unterhaltsanspruch auch noch die Klausel eingeführt haben, dass berücksichtigt wird, die Gestaltung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe und die Billigkeit. Das heißt also, dass diese eheliche Verteilung berücksichtigt wird.
Was heißt das?
Ja, das heißt, dass wenn jemand zum Beispiel 10 Jahre in der Ehe gar nicht erwerbstätig war und dann vielleicht geringfügig beschäftigt ist, dann kann man auch keine Vollzeiterwerbstätigkeit plötzlich verlangen. Und deswegen gibt es auch noch andere Urteile außer dem Urteil des BGH, was wir jetzt hier gerade vorliegen haben, wo dieser Betreuungsvorrang eingeführt wird. Das ist eine extreme Auslegung der Rechtsprechung. Es gab vorher ja auch andere BGH-Urteile, die durchaus davor gewarnt haben, betreuende Eltern zu überbelasten. Denn selbst bei einer Kinderbetreuung kann man eben von einem Elternteil, was darüber hinaus noch Kinder betreut, nicht eine volle Erwerbstätigkeit verlangen.
Ich würde gerne mal nachfragen, Herr Müller.
Ja, ich repräsentiere ja nun nicht nur die andere Seite in Form der Väter, sondern ich stehe auch, wenn ich mal sagen darf, mit dieser Auffassung irgendwo auf Seite auch der Zukunft. Die beiden Damen, meine beiden Gesprächspartnerinnen, da höre ich so einen verzweifelten Unterton heraus, dass man die armen Frauen, die armen Mütter, die sich da auf sowas eingelassen haben und jetzt einfach nicht mehr können, den Lebensstandard nach einer gescheiterten Ehe für sich zu halten, die müsse man doch schützen. Ich gebe zu, da ist was, wie ein Vertrauensschutz ist da. Aber der Staat hat nun mal auch den Fehler gemacht, den grundsätzlichen. ganze Generationen von Frauen in diese Sackgasse hineinzulocken. In der Großzahl der Fälle ist es ja so, dass die Frauen diesen Lebensstandardgarantie deshalb sie wertlos ist, weil schlicht und einfach kein Geld da ist auf Seiten des Mannes. Das ist ja sozusagen der eigentliche Motor auch gewesen, warum dieses Gesetz so Gesetz geworden ist. Und ich meine, was wir in diesem Gesetz haben, angelegt haben, ist in der Tat eine Kulturrevolution, wirklich eine grundlegende Änderung des Familienbildes, das von 1945, 1949 an bis in die allerletzten Jahre hinein die deutsche Familienpolitik und das deutsche Familienrecht geprägt haben, das aber nicht mehr lebbar war. Das einfach nicht mehr lebbar war. Die Frauen wollten es nicht mehr leben, konnten es nicht mehr leben. Die Männer konnten es überhaupt nicht mehr leben. Und auch wenn Sie sagen, die Kinder haben auch dabei drauf gezahlt. Ich will mal meine beiden Gesprächspartnerinnen doch mal bitten, denken Sie doch mal drüber nach, über die Möglichkeit, dass hier auch Väter in der Kindererziehung, in der Kinderbetreuung eine aktive Rolle spielen sollen. Viele, Tausende von denen, das sind unsere Klienten, die jedes Jahr zu uns kommen, Hilfe suchen, es gerne wollen, aber von den Müttern weggebissen werden unter tatkräftiger Mithilfe der Gerichte.
Das ist natürlich jetzt nochmal eine bisschen andere Frage. Ich würde gerne mal einen Punkt aufgreifen, den Sie gerade genannt haben. Viele werden wir noch im Laufe der Sendung diskutieren. Kulturrevolution haben Sie es genannt. Apropos kulturelle Unterschiede. In der DDR, ich sag mal im sogenannten neuen Ländern, hat es diese Kultur der Hausfrauen-Ehe ja nicht gegeben. Das waren Minderheiten, sag ich mal. Und viele Frauen haben dann in Kenntnisnahme der Westgesetze nach der Wende die Augenbrauen hochgezogen, weil sie nicht verstanden haben, wie so etwas geht, dass eine Frau nicht die eigene finanzielle Unabhängigkeit im Blick behält, sondern angewiesen ist oder sich darauf verlässt, dass der Mann sie auch nach einer Trennung finanziell versorgt. Ist das jetzt insofern tatsächlich für die Bundesrepublik als, sag ich mal, eine kulturelle Wende, Frau Möhring?
Also darauf konnte sich auch im Westen früher niemand verlassen. Ich will nur mal einen Fall schildern, den ich aus meiner Praxis hatte. Das war eine Frau, die 20 Jahre lang zwei Kinder erzogen hatte. Der eine war sehr schwierig, das Haus versorgt hatte. Der Mann hatte bei der Bundeswehr gute Karriere gemacht und dann ging die Ehe auseinander. Und dann saß sie nach dem alten Recht als Kassiererin im Supermarkt. Und als der Laden pleite ging, musste sie sich den nächsten Laden suchen, wo sie wieder an der Kasse sitzen konnte, weil sie nach diesen 20 Jahren natürlich die gesamte berufliche Qualifikation auch verloren hatte. Und dazu war sie gezwungen, dieses Geld zu verdienen. Oder eine andere, die plötzlich in die Altenpflege musste und dann mit 50 Jahren große Schwierigkeiten hatte, diese körperlich auch sehr anstrengenden Arbeiten noch zu bewerkstelligen, weil sie ja die ganze Zeit verloren hatte, um sich beruflich auch noch weiter zu qualifizieren. Also da gibt es zahlreiche Fälle. Und wie gesagt, auch das Altrecht ist schon davon ausgegangen, dass die Frau nur so lange, wie sie die Kinder betreuen muss, wie die Kinder sie brauchen, pausieren kann und anschließend stufenweise wieder in den Beruf zurückgeht.
Genau. Frau Weller aus Baden-Baden hat uns angerufen und wartet in der Leitung. Daher würde ich ihr gerne die Gelegenheit geben, sich hier einzubringen. Guten Tag, Frau Weller.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung?
Ja, und zwar Folgendes. Also ich habe jetzt gerade interessant mitgehört bezüglich Kulturrevolution und ich möchte sagen, das neue Gesetz ist in der Tat eine Kulturrevolution, aber zu Lasten der Kinder. Ich frage mich, warum muss das immer von einem Extrem ins andere fallen? Diesen Zeitraum, das Zeitfenster ab 3 Jahren, also nur bis 3 Jahre muss bezahlt werden. Das sprich, nach 3 Jahren ist die Kinderbetreuung in fremde Hände zu geben. Und das finde ich also unglaublich. Und wer profitiert von dem neuen Gesetz? Das sind eigentlich nur die Väter. Das muss ich jetzt einfach auch mal ganz klagevoll anbringen.
Wir haben vorhin gerade kurz darüber gesprochen, sozusagen der Zwang für Scheidungskinder nun öffentlich betreut zu werden. Egal, wie man dazu steht, man muss ja anerkennen, dass diese Tendenz aus dem Urteil herauszulesen ist.
Natürlich, auf jeden Fall. Aber schauen Sie mal, die Betreuungsplätze bei uns in Deutschland sind ja eigentlich ganz rar gesät. Und man kann das nicht mit der ehemaligen DDR vergleichen, wo wirklich gewährleistet war, dass ganztags die Kinder betreut werden. Und insofern möchte ich auch einen Anwalt der Kinder irgendwie sein oder die Kinder bräuchten dringend einen Anwalt, weil es wird also über die Köpfe der Kinder hinweg einfach entschieden.
Mhm. Frau Götz, ich wollte gerne mal Ihnen Gelegenheit geben zu reagieren, verbunden mit einer Frage. Sie haben ja vorhin auch schon mal darauf hingewiesen, das Gesetz ist gestrickt auf Einzelentscheidungen. Mhm. Das heißt, es bietet einerseits Flexibilität, andererseits werden die Gerichte jetzt vermutlich überbeschäftigt sein und viele Betroffene auf Entscheidungen warten. Was erwartet der Familiengerichtstag in den kommenden Monaten und Jahren?
Also man hat ja zunächst schon mal Anfang letzten Jahres eigentlich mit einer Flut von Klagen gerechnet, die in diesem Maß, wie sie befürchtet worden war, ausgeblieben ist. Sicher viel zu tun hatten die Anwälte, bei denen Betroffene, also Verpflichtete wie Berechtigte, Schlange gestanden sind, um sich beraten zu lassen. Dass wir jetzt die Tatsache haben, dass man nicht mehr so klar prognostizieren kann, wie dieser einzelne Fall denn ausgehen wird, weil man eben die Bedingungen dieser Familie näher anschauen muss, kann aber auch durchaus dazu führen, dass man im Vorfeld eher bereit ist, sich auf etwas zu einigen. Das ist das eine. Das andere ist die Kriterien, an denen man es festmacht. Da muss ich jetzt ganz kurz dazu sagen, man hat ja auch immer gesagt bei diesem neuen Recht, dass es nur dann wirklich wirksam werden kann, wenn die Bedingungen des Arbeitsmarktes und die Ausstattung mit flexiblen Kinderbetreuungseinrichtungen so gut sind, dass die praktisch dieses neue Recht flankieren. Solange das nicht der Fall ist, müssen halt die Gerichte jetzt sagen, wie sind die Arbeitszeiten in diesem Fall, wie sind die Arbeitswege. Aber ich denke, es wird ein bisschen schwieriger. Es war einfach zu sagen, Kind, 5 Jahre, du musst nicht arbeiten. Es wird ein bisschen schwieriger, aber wenn die Anwälte entsprechend vortragen, das müssen sie tun, dann können wir auch den Einzelfall entscheiden.
Betreuungsangebote ist natürlich ein weiterer Aspekt dieses Themas, auf das man sozusagen eingehen muss und das die Politik natürlich auch im Auge behalten muss. Ich würde gerne noch mal nachfragen, der Bundesgerichtshof hat vergangene Woche schon den Schwerpunkt deutlich bei der Erwerbsarbeit der Mütter gelegt. Ein Teilzeitjob muss gut begründet sein, sonst wird der Unterhalt gekürzt. Welche Ausnahmen, Frau Götz, sind denn denkbar, wo man sagt, das Kind kann doch nicht oder sollte doch nicht öffentlich betreut werden, sondern von der Mutter?
Also in dem Zusammenhang, denke ich, hat man die BGH-Entscheidung schon falsch verstanden. Der Grundsatz ist, 3 Jahre zu Hause und dann Erwerbsobliegenheit. Aber Erwerbsobliegenheit in einem ganz langsamen oder in einem gestuften Übergang bis zur Vollzeittätigkeit. Also keineswegs von 0 auf 100. Denn man muss immer auch überlegen, wie viel Betreuung hat die Mutter, jetzt nehme ich wieder die Mutter als klassischen Fall, neben der Fremdbetreuung noch zu leisten. Und da muss ich ja fragen, was kann ich der Frau zumuten? Das hat so eine Reflexwirkung auf das Kindeswohl. Wenn die nämlich völlig überlastet ist, dann schadet das auch dem Kind. Und das auszubalancieren, das ist jetzt Aufgabe der Gerichte.
Aber grundsätzlich kann es vielleicht nicht die ideale Lösung für alle Lebensprobleme sein, solche Situationen juristisch vor Gericht zu regeln. Das heißt, Doch. Es läuft ja im Zweifelsfall immer auf eine Auseinandersetzung vor Gericht hinaus, nicht mit immer. Allen Belastungen, die das mit sich bringt.
Nicht immer. Es wird so allmählich, es gibt gewisse Kriterien, von denen man weiß, dass sie eine Rolle spielen. Und es war immer schon so, wenn sie ein Paar haben, das einigermaßen vernünftig noch trotz Trennung und Scheidung miteinander umgeht und denen auch beiden noch am Kind gelegen ist, dann können die sich auch unterm neuen Recht durchaus einigen, ohne dass sie den Richter brauchen.
Frau Möllering, Sie waren damals ja Kritikerin des Gesetzes. Man hat jetzt ja doch eine gewisse Flexibilität ja eingeräumt. Sind zumindest an der Stelle Ihre Bedenken ausgeräumt?
Nein, also für die Flexibilität war ich von vornherein, allein schon aufgrund der anwaltlichen Erfahrung. Aber ich möchte noch eins sagen, diese zunehmenden Kinderbetreuungsangebote, die waren ja gerade der Grund, diese 3 Jahre als Mindestzeit festzuschreiben. Denn Sie müssen ja davon ausgehen in Zukunft, dass man auch ein Kinderbetreuungsangebot für ein einjähriges Kind haben kann. Und diese Mutter kann das Kind betreuen lassen und muss nicht erwerbstätig sein, weil sie mindestens 3 Jahre Unterhalt erwarten kann. Andererseits meine ich, und da stimme ich Frau Götz vollkommen zu, der Königsweg bei diesen ganzen Problemen ist natürlich der, dass man sich so über den Unterhalt einigt oder mithilfe einer Mediation die Schwierigkeiten ausräumt. Das ist auch für das Kind das schonendste Verfahren und es bietet den Eltern die Möglichkeit, wieder eine Gesprächsebene zu erobern, wo sie untereinander zurechtkommen.
Was sagen Sie denn, Frau?
Der ganze Streit fürs Unterhalt zieht solche Belastungen für die ganze Familie, selbst wenn sie auseinandergebrochen, nach sich, dass natürlich eine Einigung mithilfe auf jeden Fall einer solchen gerichtlichen Entscheidung vorzuziehen
ist. Frau Möllering, was sagen Sie den Frauen, die jetzt sagen, also das, der Gesetzgeber, Augenblick mal bitte, der Gesetzgeber kann doch nicht im Ernst Gesetze erlassen, die im Grunde genommen doch den Schwerpunkt auf Erwerbstätigkeit setzen, ohne dafür zu sorgen, dass zumindest das Angebot für öffentliche Betreuung in einem absolut ausreichenden Maße vorhanden ist und übrigens auch die Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit. Glauben Sie, Ihre Partei hat genug getan während der letzten Legislaturperiode, um das möglich zu machen?
Also der Gesetzgeber hat gerade den Schwerpunkt nicht auf diese Fremdbetreuung gelegt. Das tut nur jetzt das BGH-Urteil. Der Gesetzgeber hat gesagt, innerhalb der vielen Erwägungen, die helfen sollen, einen Einzelfall gerecht zu regeln, ist auch die Kinderbetreuung zu berücksichtigen. Und das ist ja wohl keine Frage, wenn man so einen Betreuungsplatz hat von 9 bis 12, dass man überlegen muss, dass man, oder bis 2, dass man dann in der Zeitspanne auch irgendwie erwerbstätig sein sollte. Das ist die einzige Überlegung. Es gibt überhaupt keinen Zwang, das Kind betreuen zu lassen in der Gesetzgebung. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen.
Herr Müller.
Ich möchte mich jetzt mal einschalten, weil ich denke, in einer zum Teil einfach so deprimierenden Weise verläuft die Diskussion in sehr traditionellen Formen. Hier sprechen Frauen untereinander, weil sie der Meinung sind, dass Kinderbetreuung ist Frauenangelegenheit, grundsätzlich.
Na, ich glaube, so allgemein
Frau Götz, einen Satz werden Sie mir doch nochmal erlauben zum Thema Umgang, nur einen Satz. Ich meine, wenn ein großzügiges, wenn man mal bei diesem klassischen Fall, der aber nur in 80% der Fälle so ist, 20% ist ja mittlerweile anders, dass die Kinder, dass Trennungskinder überwiegend beim Vater sind. Wenn der Vater großzügige Umgangsrechte hat und die auch wahrnimmt, leider kann er nicht dazu gezwungen werden, leider. Wahrnimmt, dann werden doch erhebliche Zeiträume auch frei, in denen die Frau eben auch wieder einer eigenen Erwerbstätigkeit nachgehen kann, das Schritt für Schritt wieder aufbauen kann. Ich möchte da schon auch mal auf die ethischen Grundlagen dieses Gesetzes zu sprechen kommen, die überfällig waren. Es war ethisch verwerflich, immer noch junge Frauen, Generation für Generation, in die Sackgasse der 100%-Mutti hineinzulocken, die zu dem dann führen, was wir im Anfang in den ersten Bemerkungen hier von Hörerinnen da gehört haben. Das kann man nicht über Nacht ändern, aber dieses Gesetz bietet die Möglichkeit. Und das ist das, warum hier wir als die größte deutsche Väterorganisation so dahinter sind und wir so gut gefunden haben, auch in den Verbändeanhörungen, dass hier wirklich sich das kulturelle Umfeld sich ändert in eine Richtung hin, wo eben Mann und Frau, Vater und Mutter einander auf gleicher Augenhöhe begegnen, indem in einer gewissen Weise, will ich auch mal sagen, auch ein christliches Menschenbild verwirklicht wird.
Herr Müller, darum nachzufragen, inwiefern können Sie das aus der Praxis bestätigen, wie groß ist denn der Prozentsatz der Männer, die nach einer Scheidung tatsächlich auch auf die eigene Karriere ein Stück weit verzichten, sich um die Kinder kümmern und um der Frau oder der geschiedenen Frau eben auch die Möglichkeit zu eröffnen, wieder berufstätig in den Berufsalltag einzusteigen?
Also nun ist, man hat natürlich jede betroffene Organisation, das höre ich ja bei meinen Gesprächspartnern auch heraus, hat ihre eigene Sicht auf die Dinge, weil bestimmte Menschen kommen zu den einen und zu den anderen. Wir sehen jedes Jahr bundesweit 1000 ratsuchender Männer. Wir wissen von 10.000, von denen die Trennung in einer schwerwiegenden Weise den Lebensweg beschädigt hat, die an die Kinder ran wollen, es nicht dürfen, die zahlen müssen, das tun sie ja, sie würden es gerne tun, wenn das Geld auch bei den Kindern wirklich landen würde, und die große Opfer bringen, um überhaupt nur den Kontakt zu den Kindern aufrechtzuerhalten und das allein schon sie erheblich in ihrem beruflichen Vorankommen behindert, ganz zu schweigen, dass man natürlich auf dem Partnermarkt, wenn man eine neue Frau sucht, eine neue Partnerin, mit einer solchen Altlast am Bein natürlich schlechte Karten hat.
Also das Begriff Altlast würde ich jetzt nochmal in Anführungsstrichen verstanden wissen
wollen. Verzeihen Sie mal, Altlast meinte ich im Sinne eines ungelösten Konflikts, eines ungelösten, sozusagen einer Ungleichgewichtigkeit. Wir haben bei uns eine Zweitfraueninitiative. Glücklicherweise, manche Männer haben das Glück, eine zweite Partnerin zu finden, die das kaum miterträgt, zu sehen, wie ihr neuer Mann, ihr neuer Partner hier von der ersten Frau, von der Mutter seiner Kinder, für die er Verantwortung fühlt, für die er Verantwortung leben will, hier gewissermaßen am Nasenring durchs Dorf geführt wird, nach dem alten Recht. Und da hoffen wir, dass sich da in diesem sozusagen der Denke der Menschen, in den Grundbefindlichkeiten sich was ändert. Ich würde mal wirklich gerne wissen, Frau, das ist eine Frage an die Frau Möllering als eine CDU-Abgeordnete. Sie können doch mal aus einem christlichen Menschenbild heraus, aus der katholischen Soziale heraus, Sie können doch nicht sozusagen mit einer solchen Verbissenheit, wie Sie das tun, die nicht arbeitende 100%-Mutti als das kulturelle Leitbild betrachten, dass das, was für die Kinder am besten ist.
Frau Möhring.
Tue ich gar nicht. Also ich kenne viele Frauen, die wirklich ihre Kinder in der Kita haben und arbeiten. Wir müssen ja sehen, dass 96% der Kinder in eine Kita gehen ab 3 Jahren. Das heißt, die haben schon Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen. Nur Sie verwechseln 2 Punkte. Wir sprechen hier vom Unterhalt, von den Geldzahlungen und Sie sprechen vom Umgangs- und Sorgerecht. Genau. Beim Umgangs- und Sorgerecht haben sich auch schon gewisse Verbesserungen, meine ich, bei den Vätern entwickelt. Aber das ist ein ganz schwieriges Feld, inwieweit sich getrennt und geschiedene Eltern über den Umgang mit den Kindern noch einigen können. Mhm. Übrigens auch ein Thema, wo gerade eine Mediation oder eine andere Beratung und eine Einigung ausgesprochen angebracht ist, weil das für Kinder natürlich ein ganz, ganz großes Problemfeld ist. Und wenn das dann geregelt ist, nur dass beide 50-50 machen, das ist also wirklich der allerseltenste Fall und vermutlich finanziell auch nicht ganz besonders lukrativ, wenn ich das mal sagen darf.
Ich würde gerne noch mal einer Hörerin Gelegenheit geben, sich zu melden. Frau Lager aus Schleswig wartete in der Leitung. Da hat sie jetzt sozusagen leider keine Geduld mehr gehabt. Tut uns leid, Frau Lager, vielleicht versuchen Sie einfach nochmal uns zu erreichen. Herr Müller, nochmal kurz die Frage an Sie. Sie haben vorhin gesagt, so hier wird 100% die 100% Tätigkeit als Hausfrau und Mutter hochgehalten. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, es gab und gibt in ganz, ganz viele Ehe- und Familienmodelle, wo es so ist, dass die Frau nicht nur zu Hause bleibt, weil sie die Kinder erzieht, sondern auch dem Mann den Rücken frei hält für die Karriere letzten Endes und damit auf eigene Karrierechancen, wir wissen, wie der Berufsalltag heute aussieht, verzichtet. Das ist natürlich ein Faktum, mit dem man auch umgehen muss.
Ja, schon, aber die Frage ist, ich möchte das wirklich bezweifeln, dass das ein so noch weit verbreitetes Modell ist. Und zwar schlicht einfach, weil die Männer, die Väter in diesem Modell, einfach schlicht das Geld mehr nicht mehr haben. Ich meine, das ist so einer der großen Motoren des sozialen Wandels, wenn man so will, ist sozusagen der langfristig stetige Abstieg der Einkommen von Männern. Das liegt an der Globalisierung und Dingen, über die wir hier gar nicht gesprochen haben, auch nicht zu sprechen brauchen, aber die man einfach festhalten kann, dass immer weniger Männer sind in der Lage, mit ihrem zu erzielenden Einkommen eine Familie allein anständig zu ernähren.
Aber die Frage war jetzt, richtete sich jetzt eigentlich auf den Vertrauensschutz, Frau Möllring, und da gibt es ja diese Klausel und im Grunde genommen ist damit ja eigentlich das Thema vom Tisch. Also dieser unschöne Begriff Bestandsschutz oder Vertrauensschutz für sogenannte Altehen, das heißt, die mal in dieser Weise geführt wurden, fallen ja nicht unter das neue Recht.
Ja, es gibt den Vertrauensschutz, aber meistens sind die Kinder ja dann sowieso schon groß. Aber viel wichtiger finde ich die Situation, dass Frauen nicht jahrelang aus dem Beruf aussteigen wegen der Kindererziehung, sondern wie es eben heute üblich ist, sich sehr intensiv um die Kindererziehung kümmern, aber trotzdem noch in einem gewissen Zeitkontingent erwerbstätig sind. Ja. Und natürlich in dieser Teilzeitform, wie die nun auch immer gestaltet ist, keine Berge erwirtschaften und meistens eben auch nicht die Chance haben, mit dem männlichen Einkommen mitzuziehen. Ziehen, auch nicht über lange Dauer. Sie verlieren ja mittel- und langfristig eben auch berufliche Chancen, aber so ein bisschen was verdienen, will ich mal sagen. Und diese Frauen müssen meiner Ansicht nach dann daneben auch einen Unterhaltsanspruch haben, weil ja die Kindererziehung und die Hausarbeit, die ein großes Arbeitsfeld ist, das dürfen wir nicht ganz vergessen, wirklich sie auch sehr bindet. Und wir wollen ja auch, dass Mütter und Väter sich um ihre Kinder kümmern. Das kann im Übrigen auch genauso gut der Vater sein. Es gibt ja auch umgekehrte Fälle. Nicht sehr viele, aber die gibt es immerhin. Und wenn zum Beispiel auch der Vater sich um die Kinder kümmert und die Frau nun eine großartige Karriere macht, dann muss sie natürlich dem Vater den Unterhalt zahlen.
Ich würde gerne mal sagen, die wenigsten jungen Frauen träumen laut Studie noch von einer Laufbahn als Hausfrau und Mutter. Man geht von etwa 10-20% aus. Je besser, und das ist, glaube ich, eine Tatsache, ausgebildet eine Frau, desto größer auch der Wunsch, die eigenen Qualifikationen ja im Job zu nutzen, auch wenn sie gleichzeitig Kinder haben will. Insofern bildet das Gesetz die Realität ab. Und die Frage ist natürlich, wie ist beides miteinander zu vereinbaren? Darauf gibt das neue Unterhaltsrecht keine Antwort.
Das Gesetz nicht. Das sagt ja eben Frau Götz ganz deutlich, dass jetzt getestet werden muss von den Gerichten, wie viel Berufstätigkeit man Müttern, die Kinder erziehen, im Einzelfall nehmen, wie viel Berufstätigkeit bzw. Arbeitsbelastung durch die Kindererziehung eine Mutter schaffen kann. Und das ist eine ausgesprochen spannende Frage, wie man gerade die Kindererziehung als Pendant zur Berufstätigkeit bewertet. Zum Beispiel, wenn eine Frau 6 Stunden zu Hause Kinder erzieht, kann das ja nicht als 6 Stunden Arbeitszeit bewertet werden.
Also entschuldigen Sie mal, ich meine, also jetzt, ich möchte doch wirklich mal, Frau Klein, also wir reden, ich habe das Gefühl, ich laufe da mit dem Kopf gegen eine Wand. Das ist es vielleicht in dieser Runde, hat es sich rumgesprochen, dass mal nach dem Abstillen diese biologische, natürliche Sonderrolle der Mutter, abgesetzt von dem Vater, zu Ende ist und dass das Kind zur gleichen Weise, in gleichen Form von beiden Eltern abstammt und dass es am besten ist, wenn ein Kind durch beide Eltern großgezogen wird.
Das und das ist Ziel, die Aufgabe
der Staatsanwaltschaft. Offensichtlich nicht, ihre nicht. Ich meine immer nur Mütter, wie viel kann man Müttern zumuten?
Herr Müller.
Sprechen Sie mal über Väter. Probieren Sie mal 2 Minuten, was über Väter zu sagen.
Herr Müller, lassen Sie mich mal was über Väter sagen. Ich glaube, dass es in Konsequenz des neuen Unterhaltsrechts, wir reden ja jetzt immer von der Zeit nach der Scheidung, in Konsequenz des neuen Unterhaltsrechts wird es für die Männer härter. Und zwar während bestehender Ehe. Weil nämlich die Frauen, wie die Frau Möllring völlig richtig gesagt hat, in Zukunft darauf mehr bestehen werden als bisher, ihren Beruf beizubehalten, ihn nicht ganz aus den Augen zu verlieren und die Väter antreten lassen, dass sie die Hälfte der Arbeit im Haushalt übernehmen. Wenn man in bestehender Ehe die Aufgaben so verteilt und die Frau ihren Beruf nicht aus den Augen verloren hat, dann kann man hinterher auch sagen, übe ihn aus, soweit es möglich ist neben der Betreuung und verdiene dein Geld selber. Mhm. Wenn allerdings die Rollenverteilung in der Ehe schlicht so war, dass einer daheim blieb und alles aufgab und der andere nur seinen Beruf ausgeübt hat, dann kann ich nach dem Ende der Ehe nicht verlangen, dass der zu Hause geblieben ist, jetzt von 0 auf 100 alles selber erwirtschaftet.
Ich glaube, wir sollten noch mal sagen, wir sprechen über diese, wir sprechen über diesen Punkt. Herr Müller.
Aber das wollen wir.
Ja,
das,
also ich umso besser, dann sind wir uns ja einig. Wunderbar.
Zumindest die längste Zeit wollten Sie nicht, vor allem Frau Möllring. Sie wollten das nicht haben. Sie haben gedacht, am besten ist es, Kinder gehören zur Mutter. Und am besten, niemand kann besser als die Mutter die Kinder großziehen.
Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass ich das jemals gesagt hätte. Ja, ich persönlich war mit 3 Kindern durchgehend berufstätig. Also
das ist familienpolitische Leitbild Ihrer Partei gewesen.
Ja, unterstellen Sie uns doch jetzt hier keinen.
Nein, das ist, das kann man doch mal sagen, das kann man schon sagen.
Genau. Warum? Jetzt würde ich gerne nochmal eine Hörerin zu Wort kommen lassen. Herr Müller, herzlichen Dank für eine kurze Pause, die ich gerne mal hier haben möchte für Frau Lage aus Schleswig, die wir wieder erreicht haben. Frau Lage.
Ja, offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, wunderbar. Was ist Ihre Meinung zum Thema?
Also ich habe jetzt hier Ausdrücke gehört, wie die Sackgasse, in die die Mutti, dieses Mutti-Prinzip geführt hat, das christliche Menschenbild, Kulturrevolution. Wie wir eben gehört haben, spielt das alles gar nicht so eine große Rolle, sondern die Lobby der Väter tritt hier an gegen die Lobby der Mütter und über die Kinder ist eigentlich relativ wenig zu hören.
Sagen Sie was zu Kindern.
Ja, ich möchte erstmal etwas, diesen ganzen Ausdrücken und Gesellschaftsentwürfen, die hier vermeintlich diskutiert werden, stehe ich sehr skeptisch gegenüber, weil ich glaube, dass es möglicherweise um diese Frage gar nicht geht. Wenn man in die Geschichte der Bundesrepublik und weiter zurückguckt, dann sind diese Lebensentwürfe immer den wirtschaftlichen Gepflogenheiten und Notwendigkeiten oder vermeintlichen Notwendigkeiten angepasst worden. Ich könnte mir vorstellen, ich sage nicht, dass es so ist, dass man sieht, dass die Löhne so weit abgesenkt werden, dass jeder arbeiten muss, also die Politik daran interessiert ist, die Frauen auch wirklich in die Arbeitsprozesse zu drücken. Ich könnte mir auch vorstellen, und das sagt der Staat ja auch immer, weint ja immer, dass die Deutschen aussterben, dass man mehr Kinder haben will. Die könnte man ja unter Umständen auch dadurch kriegen, dass es den Männern und Frauen oder wie auch immer leichter fällt, eine zweite Partnerschaft mit Ehen einzugehen. Was meines Erachtens ganz wichtig diskutiert werden soll, ich bin schon der Meinung, dass Frauen berufstätig sein, also eine Berufsausbildung haben sollen. Und ich würde es als junge Frau nicht mehr riskieren, 3 volle Jahre aus einem Beruf raus zu sein. Es sei denn, man könnte die Wirtschaft verpflichten, eine entsprechende Nachschulung auch verpflichten zu übernehmen, dass die Frauen wirklich dann auch die Chance haben, dort wieder Entschuldigung, einzusteigen, wo sie ausgestiegen sind und nicht nur Aushilfsjobs oder Ähnliches annehmen müssen. Und ich vermisse auch von der Wirtschaft ein abgestimmtes Betreuungskonzept. Es wird immer gewartet, dass irgendwelche Kitas vom Staat aus dem Boden gestampft werden. Und trotzdem sind die Eltern, auch wenn es diese Kitas gibt, oft gestresst, ohne Gleichen, weil die Arbeitsangebote so wenig flexibel sind, weil Partner, die bereit sind, 50-50 sich beides zu teilen, kaum die Gelegenheit haben, in der Wirtschaft diese Lebensentwürfe unter den Hut zu bringen.
Das beklagen wir jetzt zum wiederholten Male. Vielen Dank, Frau Lage, nochmal für Ihren Anruf. Da würde ich doch nochmal die Politikerin ansprechen, Frau Möhring. Ich habe Sie das vorhin schon gefragt. Ein Betreuungskonzept, da muss natürlich die Politik in Vorleistung gehen im Augenblick. Wo tut sie das?
Ich möchte erstmal diesem Ansinnen widersprechen, dass das ganze Unterhaltsrecht dafür da sei, die wirtschaftliche Arbeitsmarktlage zu steuern. Also das kann man nun wirklich nicht sagen, sondern ganz im Gegenteil, es wird versucht, gesellschaftlich sehr unterschiedliche Konstellationen, die in den Familien herrschen und die dann bei Abbruch der Familie deutlich werden, irgendwie gerecht zu lösen. Und das muss der Gesetzgeber und das Gerichtswesen gemeinsam leisten. Der Gesetzgeber muss die Leitplanken vorgeben und die Gerichte müssen es dann vernünftig auslegen, wie ich hoffe. Und bei diesen Leitplanken spielt ganz besonders und ausdrücklich auch die Belange des Kindes eine Rolle. Ja. Weil ja nicht jedes Kind unbedingt sinnvollerweise von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr in einer staatlichen Betreuung sich befindet. Auch wenn manche inzwischen schon glauben, dass das besser sei als alles andere, würde ich das zumindest erstmal bezweifeln. Sondern es werden ganz flexible Möglichkeiten geprobt. Und der Staat ist natürlich dafür da, überhaupt diese flexiblen Möglichkeiten einzuräumen und vorzuhalten. Da sind wir in den letzten Jahren einen Schritt weiter gekommen bei den Kitas, die bessere Öffnungszeiten haben. Nicht überall, da muss noch viel dran getan werden. Aber es gibt schon in vielen Städten tolle Modelle, wo man sich Stunden einkaufen kann. Das heißt, man zahlt unterschiedlich, ob man jetzt 3 Stunden oder 5 Stunden bucht.
Aber Frau Möhring nochmal nachgefragt.
Auch bei der Grundschule ist eine Verbesserung entstanden, wenngleich aus meiner Sicht nicht hinreichend. Ich finde, die Grundschulbetreuung die Möglichkeiten müssten ausgebaut werden. Vielleicht nicht unbedingt schulisch. Wir haben zum Beispiel hier einen Sportverein, der die Randbetreuung mit Mittagessen anbietet. Ganz tolle Sache. Also solche Modelle müssen hinzukommen.
Frau Möhring,
jetzt sind wir im Moment dabei, die Betreuung für unter 3-Jährige zu schaffen. Nur die soll ja eben gerade im Unterhaltsrecht nicht berücksichtigt werden.
Frau Möhring, geben Sie mir recht, dass wir dennoch im europäischen Vergleich, nehmen wir Schweden, nehmen wir Frankreich, dass Deutschland da wirklich in den Kinderschuhen steckt. Und die Frage ist ja schon berechtigt, ist das auch ein kulturelles Problem, dass in Frankreich niemand ein Wort darüber verliert, dass eine Mutter, ein Vater, beide voll berufstätig sind, 4 Kinder haben und natürlich ihre Kinder in die Ganztagsschule mit einem entsprechenden Angebot schicken, während das hier in keiner Weise so selbstverständlich ist. Und die Frage ist, braucht man da vielleicht noch ein paar Jahrzehnte, ehe die Deutschen in dieser Reflexion des Themas auch dahin kommen?
Ja und nein. In Schweden muss man dazu sagen, dass auch die Eltern bei der öffentlichen Betreuung sehr viel mitmachen. Also da kommen die Eltern, die Väter nachmittags um 4 eben auch in die Betreuungseinrichtung oder holen das Kind eben auch ab und nicht nur die Mütter. Also da besteht eine ganz andere Kultur. In Frankreich kann ich Ihnen überhaupt nicht recht geben, weil ich mir das angeschaut habe. Wir haben in Frankreich gesehen, dass es sehr viel Schulzeiten gibt, aber auch sehr viel Freistunden. Die Franzosen sind sehr unglücklich über ihr ausgesprochen wenig effizientes Schulsystem, was zwar viel Tageszeiten abdeckt, aber im Ergebnis aus deren Sicht völlig unzureichend ist. Ich habe mir die Kinderbetreuung angeguckt, da haben also 50-100 Kinder in so einem Souterrain gehaust und sind über altmodische Turnbänke gegangen, also da würden sie wahrscheinlich ihr Kind nicht unbedingt abliefern wollen. Also das ist von der Qualität sehr unterschiedlich.
Herr Müller,
es gibt ordentlich, aber sehr teure Kinderbetreuung in Frankreich, die lang ist, aber es gibt eben auch schlechte und es gibt viele Mütter, die trotz des Anspruchs, die Kinder lange betreuen zu lassen, es sich leisten, weil sie finden, dass das ein Status ist, das Kind zum Mittagessen abzuholen und es zu Hause beim Mittagessen zu haben und mit ihm zusammen zu essen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ideal ist es in Frankreich auch nicht gelöst. Was besser ist, ist, dass man es als eine Selbstverständlichkeit ansieht, dass solche Angebote vorgehalten werden. Es gibt auch sonst steuerlich und von den Haushaltskräften eine viel bessere Förderung in Frankreich, die wir dringend in Deutschland haben sollten. Und ich plädiere dafür, dass wir an der Stelle auch wirklich mehr Geld ausgeben.
Frau Borchardt aus Oldenburg wartet in der Leitung. Frau Borchardt, hören Sie uns?
Grüß Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Also ich sehe das eigentlich ganz anders. Ich sehe das, dass sich Politiker eigentlich eine Beschäftigung für die Jungen, für die Nachwuchsjuristen da holen, ranschaffen. Denn jede Mutter, die jetzt arbeiten möchte und keine Arbeit bekommt, aber auch kein Geld von dem Ehemann, kommt ja gerade nach Hartz IV. Dann kann sie auch nicht, hat sie auch nicht kein gutes Leben. Sie hat also Kinder gehabt und jetzt muss sie arbeiten und kommt gar nicht mehr in ihren Beruf rein. Ich weiß das aus meiner Bekanntschaft. Ich kann als Großmutter nur sagen, Kinder kriegt keine Kinder mehr. Denn es ihr werdet immer als nachteilig da drin sein. Ihr werdet schaffen für Kinder in den 3 Jahren und dann müsst ihr euch eine Arbeit suchen und die Arbeitsmöglichkeiten sind für Jan ja immer schlechter.
Eine pessimistische Prognose, Frau Götz.
Ja, sehr pessimistisch.
Ich würde es gerne mal weitergeben an die Richterin und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Familiengerichtstages in der Runde. Augenblick mal, ich würde gerne mal kurz Frau Götz ansprechen, weil die Rede war von Beschäftigungsmaßnahme für Juristen. Ist das so?
Also ich bin überzeugt, dass das Unterhaltsänderungsgesetz nicht deswegen geschaffen wurde, wenn man endlich mal die Scheidungen in Schwung bringen wollte und uns Familienrichtern, die wir ja nichts zu tun haben, ein bisschen Beschäftigung bieten. Nein, es ist ja nicht so, dass man nach diesen 3 Jahren das Kind einen ganzen Tag in irgendeiner Kita in die Ecke stellen muss und Vollzeit arbeiten. Das haben wir ja schon besprochen. Und da möchte ich jetzt noch mal kurz an was anknüpfen, was sowohl die Frau Möllring als auch der Herr Müller gesagt hat. Das ist nämlich die Zusammenarbeit der Eltern. Wenn wir in der Phase sind, wo die Eltern sich trennen, beziehungsweise nach der Scheidung, kann ich bei dem Maß der Erwerbsobliegenheit der Mutter natürlich berücksichtigen. Kann ich nicht, nur muss ich berücksichtigen, dass jetzt die Mithilfe des anderen unmittelbar entfallen ist. Also zum Beispiel bringt der Vater die Kinder in der Früh immer in den Kindergarten und die Mutter kann früher zu arbeiten beginnen. Das ist dann weg. Wenn es nicht weg ist, wenn die beiden sich nach der Scheidung noch so gut verstehen, dass sie das auf die Reihe kriegen, dann ist es für das Kind gut, aber dann stehen sie nicht bei mir als Richter, weil dann können sie es sowieso einvernehmlich regeln.
Herr Müller hatte sich gemeldet.
Ja, sehen Sie, da sollte man sagen, im Gesetz steht drin eine Wohlverhaltenspflicht der beiden Ehepartner, der ehemaligen, der Eltern zueinander.
Beim Umgang.
Da kann man doch mal sagen, sorgen Sie auch dann dafür, dass Sie die Möglichkeiten, die Sie ja auch haben, dort, wo es auf der Kippe steht, wenn Leute sagen, eigentlich könnten sie vielleicht, aber nun wollen sie nicht, die sind ja noch in dieser virulenten Phase, dass sie mit den Druckmitteln des Staates dafür sorgen, dass in der Tat Kooperation stattfindet. Ich meine, die Grundhaltung sehr lange der Familienrichter war ja zu sagen, die haben sich getrennt, jetzt muss Ruhe einkehren und jetzt wird einfach mal wirklich buchstäblich getrennt. Der Vater soll zahlen, wenn die Mutter den Vater noch ans Kind ranlässt, hat er Glück gehabt, wenn nicht, dann ist es halt so. Das war doch auch so ein Bild, das drin steckt.
Das Umgangsrecht im Gesetz steht, Herr Müller. Das
ist ja gut, aber schauen Sie, ich habe mich vorhin gefreut, dass Frau Mölling so ausführlich auf das Thema Bildung und Betreuung eingegangen ist, weil das gehört natürlich mit der Frage Unterhalt zusammen. Ich werde es nicht nochmal aufgreifen. Meine kurzen Bemerkungen zum Thema Sorge und Unterhalt gehören natürlich auch sachlich zusammen zu dieser ganzen Sache. Aber ich glaube, das Schöne bei der Geschichte, muss man doch sagen, ist, dieses Gesetz macht die Tür auf für gesellschaftliche Entwicklungen, die alles in allem zu was Besserem führen werden, das in die Zukunft weisen wird. Und eben das bedeutet irgendwo Abschied von Mutti. So bitter das für viele Frauen ist, einer älteren Generation, aber unterm Strich für die jungen Frauen, vor allen Dingen für die Kinder und auch für die Männer, die Väter sein wollen, Väter werden wollen und Väter sein wollen, hat dieses Gesetz sehr viel Gutes gebracht. Und die Auslegung durch den BGH, über die sie sich ärgern, die wird sich durchsetzen. Die kam aus dem 12. Senat, dem 12. Senat.
Wer ärgert sich darüber, Herr Müller?
Sie offensichtlich, weil Sie sagen, das sei eine sehr extreme Auslegung gewesen des Gesetzes.
Ich sage.
Na wunderbar, dann wenden Sie das BGH-Urteil auch an.
Moment, Frau Götz, darf noch mal ein Wort sagen dazu?
Also der BGH ist weder extrem noch verschärfter irgendwas noch sonst was. Das habe ich von Anfang an gesagt.
Er sagt, Verzeihung, ich darf Sie zitieren. Sie sagten vorhin die extreme Auslegung durch den BGH. Ich zitiere Sie.
Nein, extrem habe ich sicher nicht gesagt.
Sie müssten das schon auseinanderhalten.
Das war Frau Möllring. Der BGH sagt schlicht und ergreifend das, was seit 01.01.2008 im Gesetz steht, nämlich, dass man während der ersten 3 Jahre nicht arbeiten muss, dass es dann einen langsamen und gestuften Übergang zur Vollzeittätigkeit gibt und dass diese Übergangsphase nicht nur am Alter des Kindes festgemacht werden darf, sondern dass dabei verschiedene andere Kriterien auch berücksichtigt werden müssen. Das sagt er, das war nicht überraschend, denn das steht im Gesetz und extrem finde ich das überhaupt nicht.
Gut, Frau Bauer wartet in der Leitung. Augenblick, Frau Bauer aus Koblenz, würde ich gerne die Gelegenheit geben, sich noch einzubringen hier.
Ja, schönen guten Tag,
grüße Sie,
die Runde. Genau. Mhm. Ich habe nur zum Teil zugehört, aber das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Ich bin 67 Jahre alt, also eine Großmutter, habe das alles hinter mir. Diese Regelung, die gesetzliche, die finde ich unter gewissen Gesichtspunkten durchaus akzeptabel. Aber die Realität in Deutschland ist nach meinem Empfinden eine vollkommen kommen andere. Es ist einmal so, das haben wir ja die letzten Tage gehört, dass Frauen nicht bei gleicher Arbeit den gleichen Lohn verdienen, sodass sie den Männern gegenüber ohnehin schon schlechter gestellt sind. Und dann ist auch die Versorgung der Kinder ganz mäßig. Und das verstehe ich nicht, dass der Gesetzgeber also ein Gesetz verabschiedet, das bestimmte Dinge impliziert. Und wenn ich das bei meiner Tochter, die 4 kleine Kinder hat und einen ganzen und 2 halbe Tage arbeitet, beobachte, in den Ferien gibt es keinen Hort, in den Ferien gibt es nichts für Hausaufgaben und wenn man da nicht Familie vor Ort hat, dann ist das eine einzige Katastrophe. Und wenn ich das so ein bisschen zynisch formuliere, dann kann ich eigentlich den Müttern nur empfehlen, dass sie doch dafür sorgen, dass die Männer die Kinder bekommen, weil ich überzeugt bin, dass sich die Gesetzeslage und die Versorgungslage dann ganz schnell ändern wird.
Oh, eine gewagte These. Danke für Ihren Anruf, Frau Bauer. Ja, Frau Götz, vielleicht nochmal kurz zu dem Fall, der dem BGH ja vorlag. Ja. Selbst der ist ja nicht wirklich konkret entschieden worden, sondern ist an die unteren Instanzen weitergegeben worden. Da ging es darum, dass ein Kind Asthma
war chronisch asthmakrank, war in der Schule und nachmittags betreut und die Mutter ist Lehrerin und arbeitet knapp 70%. Und der BGH hat nur kritisiert, ich sage jetzt, also ich betone ausdrücklich das nur, dass die Instanz, die untere Instanz, die Entscheidung ausschließlich am Alter des Kindes festgemacht hat. Also zum Beispiel keine näheren Ermittlungen dazu angestellt hat, wie wirkt sich denn die gesundheitliche Beeinträchtigung des Kindes aus? Wie lange ist die Mutter denn tatsächlich beruflich gebunden? Also bis wie viel Uhr muss sie arbeiten? So verschiedene Faktoren, derer es noch bedarf, um diesen konkreten Einzelfall zu entscheiden. Und der BGH hat ausdrücklich gesagt, er hat nur deswegen aufgehoben und zurückverwiesen, weil diese Tatsachen durch die untere Instanz geklärt werden müssen, also durch die Tatsacheninstanz und nicht durch den BGH geklärt werden können. Ob es im Ergebnis dann anders ausgeht, ist völlig offen.
Aber da sind wir schon, ich meine, bei der Bemerkung der Hörerin, die sagte, eine Beschäftigungsmaßnahme für Juristen, denn die werden allerlei zu tun bekommen und so sehr man begrüßen kann, dass die Flexibilität auch sozusagen Einzelfallentscheidungen ermöglicht, aber die Gerichte werden gut zu tun haben, wenn nicht vorher eine Einigung stattfindet.
Ich denke, es wird sich einspielen. Natürlich ist es komplizierter, als nur am Alter festzumachen, das habe ich schon gesagt, aber es wird sich einspielen. Es wird also mit der Zeit klar werden, worauf es ankommt, worauf wir schauen müssen und man kann damit umgehen. Und auch wenn es schwieriger ist, es ist aber im Einzelfall gerechter, vielleicht auch mal für ein älteres Kind eine längere Betreuungsmöglichkeit durch die Mutter zuzusagen. Also ich begrüße diese Einzelfallgeschichten, auch wenn sie Arbeit machen mögen, durchaus.
Ja. Frau Möhring, nochmal die Frage an Sie. Man muss vielleicht, wir kommen jetzt langsam zur abschließenden Runde. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten Zeit hier für einige Bemerkungen. Muss man nicht wirklich unter dem Strich sagen, der Trend geht dahin, dass man zunehmend anerkennen muss, eine berufliche Tätigkeit, eine gesellschaftliche Tätigkeit gehört zu einem heutigen modernen Lebensentwurf natürlich mit dazu. Und insofern ist das nicht falsch, was Herr Müller sagt, nämlich wir gehen auf eine Trendwende zu und eine Art kulturelles Rollenmodell verändert sich. Das wird jetzt auch in Gesetzesform gegossen. Das hätte man durch ein anderes Gesetz, könnte man diese Entwicklung wohl auch nicht aufhalten, wenn man denn wollte.
Also ich sag's nochmal, diese gesellschaftliche Entwicklung, die, wie ich auch finde, richtigerweise stattfindet, hätte auch mit der alten Formulierung begleitet werden können, weil das Modell 0815 nicht im Gesetz gestanden hat, sondern die Rechtsprechung sich hätte anpassen können und das hätte sie vermutlich auch gemacht. Das Problem ist nur, wenn zum Beispiel wie die Anruferin die Mutter 4 Kinder hat, dann wird sie Probleme haben finanziell. Und auch wenn sie so viel wie möglich berufstätig ist und auch Kinderbetreuungsangebot hat, auf das gleiche Niveau zu kommen. Deswegen bleibt immer noch ein Unterhaltsbedarf in solchen Fällen. Und ist dann doch die nacheheliche Solidarität gefragt. Denn es gibt inzwischen auch schon einzelne Mütter, die sagen, dann soll doch der Vater das Kind erziehen und ich stürze mich stattdessen in den Beruf. Und wir haben ja dieses eine Urteil, wo der Vater verpflichtet werden soll und nicht verpflichtet werden konnte.
Herr Müller,
war die Frage... Erziehende Eltern dürfen halt auch nicht überfordert werden. Mhm. Und vor allen Dingen die Kinder, die Scheidungskinder, dürfen auch nicht überfordert werden, weil sie ausschließlich von morgens bis abends irgendwo hinzuschicken. Das tut Ihnen auch nicht gut, denn Sie brauchen weiter elterlichen Kontakt.
Ja, ich würde gerne mal Herrn Müller fragen. So ein Vorwurf gegen das Gesetz ist ja, dadurch wird im Prinzip einem Partner, in der Regel, in der Mehrzahl sind es, das sagen Statistiken, sind es Männer, wird die Entscheidung gegen die bisherige Familie für die Gründung einer neuen finanziell erleichtert, weil sie unterm Strich gefördert wird. Was sagen Sie? Vielleicht hat die bisherige Regelung den einen oder anderen auch deswegen von einer Scheidung abgehalten, weil er oder sie sich kaputt zahlen würde am Ende?
Ja, sicher. Schauen Sie, die Eheromane des 19. Jahrhunderts sind doch voll von solchen Konstellationen. Dass Ehen gescheitert sind, dass sie verzweifelt sind, dass sie rausholen, dass sie nicht können und dass ihnen die Möglichkeit eben eines Neuanfangs da verwehrt wird. Ich finde, dieses Gesetz, ich möchte es auch nochmal sagen, ist eine, auch in ethischer Sicht, was Richtiges, dass es diese eigentlich unnatürliche Geschichte, die eigentlich sich gegen Grundprinzip in einer demokratischen Gesellschaft wird, auch gegen Grundprinzip in der christlichen Soziallehre, dass ein arbeitsfähiger Mensch unbegrenzt lange von einem anderen abhängig gehalten werden, also abhängig sein soll, abhängig gehalten wird und der Betreffende auch verpflichtet werden soll, zu zahlen, dass dies damit jedenfalls als Perspektive zu einem Ende gebracht wird.
Sie begrüßen das, haben Sie gesagt, Sie begrüßen das, haben Sie gerade gesagt, nochmal nachzufragen, aber Sie sagen schon, das wird auch einen Trend befördern, egal wie man dazu steht, aber insofern geben Sie den Kritikern recht, dass das passiert.
Ja, aber das ist gut so. Ich meine, lassen Sie mal sagen, diese Väterorganisation, wir haben eine sehr feministische Grundhaltung auf diese Dinge. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Ja, sicher. Oder ich darf es mal der Frau Möllering sagen, was der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben hat. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist die ethische Grundentscheidung einer demokratischen Gesellschaft. Und das wird hier verwirklicht.
Gut, noch Reaktionen auf diese These?
Ich finde es so witzig, dass er so verächtlich von dem Abschied von Mutti spricht. Warum spricht er denn nicht von dem Abschied von Papi, wenn er doch der Meinung ist, dass die Väter die Kinder betreuen?
Und auch dieses Wort
von diesem alten
Papi,
von diesem alten Papi-Bild haben Sie ganz genau recht, von dem auch Abschied nehmen.
Aber ich finde es eine tolle Anregung, dass die Wohlverhaltensklausel jetzt auch nicht nur im Umgang, sondern im Unterhaltsrecht einflicken wollen. Das ist ja eine interessante Idee. Als Väter würde ich das nicht vorschlagen, aber das ist eine interessante Idee.
Gut, ich würde gerne mal in eine kleine Schlussrunde kommen. Wir sind 2 Minuten vor den Nachrichten. Ich bedanke mich zunächst mal ganz herzlich bei den Gästen der heutigen Kontrovers-Sendung. Die Sendung heißt Kontrovers. So gesehen ist jetzt auch nicht das Ziel, dass wir Einigkeit erzielen hier. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, viele Dimensionen dieses komplexen Themas. Die Frage war, ob sozusagen auch hier Weichen in die Zukunft gestellt werden, ob ein Gesetz der Realität nur angepasst wurde. Ich denke, einige Fragen haben wir zumindest hier heute angerissen. Und vielleicht kann man mal grundsätzlich dann auch die Frage mit hinterhergeben, wenn so viele Ehen scheitern, mehr als jede zweite wird geschieden, es sind keine Einzelfälle. Welche Antworten sollte jeder Einzelne, sollte eine Gesellschaft darauf finden?